Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Wir kommen eigentlich zu Herzstück von dieser Disziplin, würde ich schon fast sagen. Mhm. Grundlagen von professioneller Interaktion und Kommunikation. Und vor mir hockt Daniela Wirz. Ich freue mich extrem auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Vor 2 Jahren hast du das Modul «Grundlagen für professionelle Interaktion und Kommunikation in der sozialen Arbeit» übernommen bei uns an der ZHAW Soziale Arbeit im Bachelor. Und du bist selber Sozialarbeiterin. Mhm. Kannst du dich noch erinnern an deine ersten Beratungsgespräche?
Ja, ich mag mich noch gut erinnern, so an einzelne Situationen. Und was mir so bewusst war, ist, seit ich jetzt auch wir haben dürfen überlegen, wie wir ja, so das Grundlagenwissen unseren Studierenden übermitteln, ist, dass ich in dieser Zeit, in meiner Anfangszeit, muss ich dazu sagen, ich war sehr eine junge Sozialarbeiterin gewesen, also als junge Person nach dem Studium eingestiegen. Und ja, habe so immer probiert, so das Patentrezept herauszufinden oder möglichst gute Techniken zu haben, um dann so gute Gespräche führen und habe, glaube ich, damals nicht immer schon so den Zugang gehabt, dass vor allem ja auch meine Haltung sehr wichtig ist, mit was für einer Haltung ich in das Gespräch hineingehe.
Jetzt habt ihr das Modul neu gestalten können. Hast du die Haltung können irgendwo versorgen in diesem Modul?
Also wir haben im Modul oder beim Ausbau des Moduls jetzt extrem eigentlich darauf geschaut, dass wir manchmal auch den Wunsch, den vielleicht die Studierenden haben, dass sie jetzt kommen und eben so einfach vor allem Techniken lernen oder eben Patentrezept, habe ich vorher gesagt, in die Hand bekommen, dass wir es wie probiert haben, anders anzugehen, nämlich, dass sie wie verstehen, es braucht wie ein Grundlagenwissen über Kommunikation, über Interaktion. Das sind Bezüge zu Theorien, zu Bezugstheorien auch, Bezüge zu den Menschenbildern, die eben diesen Theorien zugrunde liegen, zu Modellen, wie Kommunikation funktioniert und dass man dann eigentlich nachher obendrauf bauend sich kann überlegen, was ist denn der Auftrag von der sozialen Arbeit und mit was für methodischem Vorgehen und dann eben nachgelagert, was für Techniken kann ich dem Auftrag dann in der Kommunikation oder in der Gesprächsführung nachkommen.
Also das klingt so, als ob man etwa 200 DCTS-Punkte machen kann in einem Modul. Da steckt extrem viel drin, oder?
Ja, also in der Tat sind es 6 ECTS-Punkte. Von der Logik her kann man sich so vorstellen, dass man wie klassischen Unterricht hat, wo die Grundlagen eben vermittelt werden, mal ganz allgemein dargelegt werden, in Bezug gesetzt werden zum Auftrag. Dass man sich dann so ein bisschen Handlungsfeld oder vielleicht auch themenspezifisch kann damit auseinandersetzen und dass man dann vor allem auch ganz viel übt.
Ich mag mich noch erinnern, wo ich früher, also es war wirklich eines meiner Lieblingsmodule gewesen. Ich würde das auch heute sogar nochmal belegen, glaube ich. Und es ist aber recht viel, würde ich jetzt nicht sagen, die Leute haben sich geweigert, aber die Rollenspiele sind wirklich nicht so beliebt gewesen, obwohl ich empfunden habe, dass man dort extrem viel rausholen kann und ausprobieren kann. Wie ist das heute? Habt ihr die noch?
Ja, das ist ein wichtiges Element. Also einerseits vielleicht Gesprächssituationen beobachten und analysieren, was dort, was vielleicht auch die Schwierigkeiten sind, die dahinter liegen, die sich zeigen, was eben nicht funktioniert in der Kommunikation, das können verbinden mit Kommunikationsmodellen zum Beispiel und sich dann eben vorbereitend auf ein allfälliges nächstes Gespräch zu überlegen, ja, wie gehe ich vor, wie gehe ich rein, was ist mir wichtig, wo lege ich einen Schwerpunkt. Und das andere effektiv selber, ja, in so Rollen schlüpfen und sich in diesen Gesprächssituationen ausprobieren. Ich glaube, nach wie vor ist das etwas, wo, ja, wo nicht wahnsinnig angenehm ist, gerade wenn man dabei beobachtet wird. Aber ich glaube, was gut gelingt, wenn man eben realisiert, dass ja vor allem die Reflexion über das eigene Gesprächsverhalten wichtig ist und uns weiterbringt und es eben nicht um ein perfektes Abspulen von irgendwelchen Techniken oder methodischen Vorgehensweisen geht, glaube ich, fällt einem das vielleicht leichter, um sich auf das einzulassen.
Okay, das klingt nach einem Modul, das ich gerade wieder besuchen würde. Aber ich möchte nochmal zurück auf die Haltung kommen. Was hat denn Gesprächsführung mit der eigenen Haltung zu tun? Und wie kann man irgendwie dafür sorgen, als Modulverantwortliche oder als Hochschule in der Ausbildung, dass Haltung irgendwie dann auch konform ist für Gesprächsführung oder für Interaktion und Kommunikation?
Also ich glaube, so das Erste, was wichtig ist, ist, dass unsere Haltung eigentlich immer beeinflusst oder wirkt, ob wir jetzt uns dessen bewusst sind oder nicht. Also was ich für eine Haltung habe, beeinflusst meine Wahrnehmung zum Beispiel. Es beeinflusst aber auch meine Interpretation von Situationen und folglich ja dann auch meine Handlungen. Also aus meiner Haltung heraus entwickle ich ja dann eigentlich auch meine Handlungen. Und was wie darum wichtig ist, finde ich, also was allgemein gut und ideal wäre, man würde die eigene Haltung mal reflektieren. Und in der sozialen Arbeit haben wir ja schon auch eine Vorstellung von einer professionellen Haltung. Also zum Beispiel, dass Adressatinnen Expertinnen sind von ihrem eigenen Erleben. Oder also, dass ihre Perspektive wichtig ist, dass ich die muss einholen. Oder dass halt auch ich Wertschätzung und Akzeptanz zeige für mein Gegenüber, auch in Situationen, wo schwierig sind oder wo mein Gegenüber vielleicht Verhaltensweisen oder Sachen gezeigt hat, die schwierig sind oder die gegen irgendwelche Normen verstoßen. So und ja, eben
ja, oder dich persönlich auch irritierend, oder?
Genau,
also destruktives Verhalten von einer Adressatin während dem Beratungsgespräch zum Beispiel, wo dich irgendwie nervös machen und eigentlich ist es ja dann spannend zum erforschen, von wo das Destruktive kommt.
Ja, oder das in dem Sinn sicher besprechbar zu machen. Oder?
Ja.
Also eben, darum so, dass ist die Haltung ein wichtiger Punkt, oder? Und wenn wir jetzt wie einfach Techniken anwenden, ohne eben die Haltungsfrage zu klären, dann kann das wie auch so einen manipulativen Charakter haben und gleichzeitig lange die Haltung allein eigentlich dann schon auch nicht. Oder? Also
was sind denn noch weitere Grundlagen, die es braucht für professionelle Kommunikation und Interaktion?
Also ich meine, das eine sind sicher so theoretische Grundlagen, also Modelle, die uns erklären, wie Kommunikation funktioniert oder eben nicht funktioniert, wenn Störungen vorliegen. Ganz bekannt sind so die Axiome nach Watzlawick oder auch Kommunikationsquadrat, Encoder-Decoder-Modell nach Schulz von Thun zum Beispiel. Also so Modelle, die uns helfen, Kommunikationssituationen zu analysieren. Und dann allenfalls eben auch zu überlegen, wie man es anders gestalten kann oder auf was man besonders zum Beispiel möchte schauen. Und dann sicher auch gewisse Fähigkeiten oder Techniken, die ich dann irgendwie anwenden, also so methodische Ansätze, eben, dass ich zum Beispiel aktiv zuhöre, dass ich die Beziehung konstruktiv gestalte, dass ich aber auch strukturierend wirke in einem Gespräch. Das wären so Grundaufgaben, wenn man so nach einem Modell von kooperativer Gesprächsführung vorgehen würde. Und dann halt eben auch Kontextsensibilität, oder? Also in was für einem Auftrag befinden wir uns da eigentlich? Ist das Gegenüber freiwillig mit mir in diesem Gespräch oder nicht? Oder in dieser kommunikativen Situation? Wie gestalte ich Beziehung? Oder eben auch, wie gestalte ich Setting? Oder inwiefern habe ich Einfluss darauf? Ich glaube, Gesprächsführung wird dann wirksam, wenn so die Integration eigentlich von Wissen, Können und der Haltung funktioniert.
Und man das auch immer wieder reflektiert.
Ja, genau. Das ist natürlich etwas, wo man immer wieder muss reflektieren muss.
Weil das ist etwas, wo mir immer wieder durch den Kopf geht, bieten wir eigentlich zu wenig Training an. Während dem Bachelor, aber auch nachher, habe ich wie das Gefühl, wenn ich vergleiche es gerne mit dem Spitzensport, wo seit eh und je mit Videoanalyse geschaffen wird. Und dann wird Slow Motion angeschaut, was man für Bewegungsabläufe könnte verbessern und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt doch viele KollegInnen aus der Praxis, wo mir berichten, dass sie klar, schon in Teamsitzungen zum Beispiel Fälle bearbeitend, aber nach dem Studium nie mehr wirklich in ein Training gegangen sind, um eben einerseits Techniken wieder auffrischen oder neu lernen oder halt ja, die Haltung auch hinterfragen und was man selber beisteuert, oder? Wie siehst du das?
Also ich glaube durchaus, Kommunikationskompetenz oder Gesprächsführungskompetenz, so im Spezifischen, das ist etwas, wo man nie einfach fertig ist, also wo es immer wieder eine Reflexion braucht, wo es vielleicht auch Anpassung braucht. Ja, ich meine auch zum Beispiel der Sprachgebrauch verändert sich ja oder hat jetzt in den letzten Jahren viel Veränderung erfahren mit vielleicht diversitätssensiblerer Sprache etc. Also ich glaube, das ist etwas, wo wie nie einfach fertig ist und wo ich auch glaube, es braucht immer wieder ein Training oder eben vielmehr auch eine bewusste Reflexion und vielleicht auch das Erkennen von blinden Flecken oder von Punkten, wo man sich kann verbessern kann oder wo man eben so ein bisschen die Integration von dem Wissen können und der Haltung bewusster gestalten.
Ja, braucht es regelmäßige Trainings? Also wenn wir davon reden, dass das dass professionelle Interaktion, Kommunikation so das Herzstück von unserer Disziplin ist, also so nenne ich es jetzt einfach, dann wäre das ja plausibel, oder?
Also ich glaube, es braucht einfach regelmäßige und möglichst institutionalisierte eben auch so Reflexionsgefäße, ob man sich das jetzt als Training, wo man irgendwo hingeht und dann geht machen, vorstellt oder eher als irgendwie gegenseitige Psyche oder vielleicht auch Formen, inwiefern man auch kann eben Metakommunikation mit den Adressatinnen betreiben. Also
mit gegenseitiger Psyche meinst du, dass man zueinander in Beratungssituationen...
Genau, Hospitationen Beispiel genau. Oder Peer-Feedback Situationen, genau. Oder eben ja, also die Möglichkeit nutzen eigentlich von der Metakommunikation mit den Adressatinnen. Also mit meinen Gegenüber auch darüber reden, wie wir eigentlich miteinander reden. Wenn man das macht, erfahrt man auch sehr oft sehr viel. Ja, manchmal auch sehr viele Sachen, die man vielleicht mit guten Absichten irgendwie macht oder gemeint hat und die gar nicht so ankommen oder die Wirkung erzielen, die man eigentlich wollen.
Inwiefern grenzt sich ein psychotherapeutisches Gespräch oder Fachgespräch ab von einem sozialarbeiterischen?
Also, ich glaube, vielleicht muss man da ein bisschen ausholen. Weil ich glaube, grundlegend ist es ja halt so, dass es ja auch ganz ein anderer Auftrag ist. Und ich glaube, in der sozialen Arbeit sind Gespräche ja auch ein zentrales Medium eigentlich von unserem professionellen Handeln, oder? Also Kommunikation ist in dem Sinn nicht das Werkzeug von der sozialen Arbeit, sondern es ist eigentlich so ein zentraler Wirkmechanismus. Also einerseits in dem Sinn das Fachwissen, aber auch die Idee, dass es immer koproduktive Prozesse sein sollten, also dass irgendwie Produktion und Konsumation von dem, was wir machen, eigentlich gleichzeitig stattfindet, weil es eben im Zusammenspiel zwischen mir und dem Gegenüber stattfindet. Das sind so Faktoren, die wichtig sind. Oder? Also unser Fachwissen bleibt in dem Sinn ja wirkungslos ohne kommunikative Kompetenz. Also wir müssen das ja irgendwie zugänglich machen für unser Gegenüber. Wir müssen irgendwie Themen besprechbar machen etc. Und das immer so mit der Idee oder einem Auftrag eigentlich die Handlungsfähigkeit, die Handlungsmöglichkeiten von unseren Adressatinnen zu erweitern.
Ja.
Und ich stelle mir vor, in einem therapeutischen Setting habe ich eher den Fokus auf eine Diagnose oder auf ein Thema. Man könnte beispielsweise vielleicht eine Angststörung als Beispiel nehmen, wo dann muss bearbeitet werden oder vielleicht verringert werden oder gelöst werden. Und bei uns ist eben viel mehr so der Fokus auf die Erweiterung von diesen Handlungsmöglichkeiten. Also ein Beispiel, das ich auch mit den Studierenden schon gemacht habe, ist, nehmen wir nochmal die Angststörung, wenn eine Angststörung mir irgendwie den Arbeitsweg schwierig macht, weil ich Mühe habe im ÖV mit ganz vielen Menschen etc., ja. Dann reden wir in einem Gespräch in der sozialen Arbeit tendenziell darüber, wie man die Alltagsgestaltung schafft oder so die Teilnahme an der Arbeitstätigkeit oder die Bewältigung von dem Arbeitsweg irgendwie schafft, trotz dieser Angststörung und weniger, wie jetzt die Angststörung verschwindet. Ja. Also wird das so ein bisschen nachvollziehbar.
Ja. Und dann habe ich aus dem Therapeutischen, dort ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen den zwei Vorgehensweise, sage ich jetzt mal, in der Interaktion und Kommunikation, habe ich so aus dem Therapeutischen aus das Sprichwort, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. das habe ich irgendwie noch mitgenommen, da ane, weil ich habe das Gefühl, in der sozialen Arbeit ist das nicht unbedingt so. Also im Sinne von Macht, also Macht, Wissen ist Macht und wir oder als Sozialarbeitende hat man zum Teil gewisses Wissen über ein Vorgehen, über ein Formular oder über eine Hilfestelle etc. und gibt ja dann durchaus auch Tipps ab, oder?
Mhm.
Oder wie siehst du das?
Mhm. Ja, also ich würde ganz sicher sagen, es, in der sozialen Arbeit geht es nicht per se darum, Ratschläge zu vermeiden oder zu verhindern. Es geht vielmehr eigentlich darum, ja, so einen ressourcenorientierten und vor allem eben auch transparenten Umgang vielleicht mit dem zu erreichen. Also eben, in gewissen Fällen bin ich in der Situation, dass ich ja sehr wohl, also dass es auch Teil von meinem Auftrag ist, dass ich über Wissen verfüge, wo mein Gegenüber nicht hat. Und ja, das gibt es wie ein Machtgefälle. Wichtig ist, dass ich das ja transparent mache und dass ich eben dann den Zugang zu dem Wissen ja, auch verschaffe. Und dass ich dann dort aber wie klar mache, ich bin jetzt in dieser Rolle von einer Expertin für irgendein Thema, wo meinem Gegenüber eben die Expertise fehlt. Mein Gegenüber hingegen ist aber eben die Expertin für sich und für ihr Erleben und für ihre Lebenswelt. Und in dem, und das ist dann eben das Ressourcenorientierte, in dem Gespräch probieren wir dann zusammen herauszufinden, wo es eben jetzt aus der Perspektive von meinem Gegenüber und meinem Fachwissen Handlungsoptionen oder Möglichkeiten gibt.
Ja, wo die Person kann andocken kann. Also wir haben über Haltung geredet, über Grundlagen von der Interaktion und Kommunikation. Und was mir bis jetzt noch ein bisschen zu wenig vorkommt, ist die Beziehung. Wir bauen ganz viel auf Beziehung in der sozialen Arbeit. Beziehung ist schon fast die Basis, auf die Interaktion und Kommunikation aufbaut. Wo ordnest du Beziehung ein und wie vermittelst du Beziehung den Studierenden?
Ja, also Beziehung ist ein grundlegendes Element eigentlich von funktionierender Kommunikation. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns überlegen, was sind denn so beziehungsförderliche Faktoren und was vielleicht eher hinderliche. Und jetzt gerade haben wir es ja auch davon gehabt, eben so das ExpertInnen-Wissen, eben darf man denn das vermitteln oder nicht und geht denn das einher mit eben der Haltung von in dem Sinn nicht wissen oder von meinem Gegenüber als Expertin vom eigenen Erleben. Und ich glaube, was ganz ein wichtiger Faktor ist in der Beziehungsgestaltung, ist wie Transparenz über Rollen, die die einzelnen Leute einnehmen im Gespräch und über den Auftrag, den ich auch habe. Wir führen in der sozialen Arbeit ganz oft Gespräche, die nicht ganz freiwillig zustande gekommen sind. Also mein Gesprächsgegenüber ist nicht immer freiwillig da und hat mich aufgesucht, sondern ist mir vielleicht auch zugewiesen worden etc. Also eben die Rolle transparent machen, auch Machtverhältnisse, die mit dieser Rolle einhergehen, transparent machen. Ja, vielleicht auch Irritationen oder so ansprechen, besprechbar machen. Das sind ganz wichtige Punkte in der Beziehungsgestaltung. Und eben all das, was uns in dem Sinne, in dieser Haltung wichtig ist, das dann eben auch in den Handlungen zeigen, oder? Also eben überprüfen, wenn ich Sachen nicht einfach interpretiere und also nicht nur einfach gut, also aufmerksam dabei sein und Sachen wahrnehmen, sondern eben meine Wahrnehmungen auch transparent machen und überprüfen, ob das auch so stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Gefühl wahrnehme beim Gegenüber, sei das durch Äußerungen oder sei das auch so durch non- oder paraverbale kommunikative Elemente, dass ich auch überprüfe, ob die Interpretation oder die Wahrnehmung, die ich mache und die Interpretation, die ich dann daraus ableite, ob das auch wirklich das ist, was die andere Person möchte ich transportieren.
Hey, und ich habe mal gelesen, dass 80% von der Kommunikation über nonverbale Kommunikation stattfindet. Ich finde ja nonverbale Kommunikation schon auch mega spannend.
Also die nonverbale oder auch die paraverbale Kommunikation, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, oder, wenn wir über Gesprächsführung in der sozialen Arbeit reden. Und zwar beidseitig, also nicht nur das Wahrnehmen und das Interpretieren und dann eben das Überprüfen von diesen Interpretationen von so Elementen bei meinem Gegenüber, sondern auch bei mir selber. Also was ja, was transportiere ich auch mit nonverbalen oder paraverbalen Elementen? Also was, ja, inwiefern sieht man mir irgendwie den Druck oder Sachen, die noch dahinter stehen, an oder nicht? Und das dann eben auch besprechbar machen. Und was eben auch ganz wichtig ist, nochmal, ist, wie, wenn wir eben Interpretationen vornehmen oder Schlüsse ziehen, dass wir uns immer auch überlegen, es gibt gerade in der Non- oder vielleicht auch so ein bisschen in der paraverbalen Kommunikation, also wenn man, so, das ist so die Kommunikation über Laut zum Beispiel, gibt es auch ganz viele Elemente, die einen kulturbedingten Hintergrund haben. Also Elemente, die entstehen in bestimmten Kontext und dann für etwas stehen oder nicht. Und das müssen wir.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel so Schnalzlaut, also dass man vielleicht etwas gefragt wird und dann verneint mit einem Schnalzlaut, also so den Kopf schüttelt und einen Schnalzlaut macht, ist jetzt etwas, was ich behaupte, ist in unserem kulturellen Kontext eher eine Form, die als weniger höflich deutet wird.
Mhm.
Und in anderen kulturellen Kontexten ist das ein ganz etablierter Teil von der Kommunikation. Oder?
Ja.
Und wenn ich jetzt so Sachen wahrnehme und einfach interpretiere rein von dem Kontext, wo vielleicht mir, wo ich sozialisiert worden bin, wo für mich nahe ist, und mir nicht überlege, was das vielleicht eine Bedeutung hat für die andere Person, dann kann ich voreilige Schlüsse ziehen oder dann kann ich finden, ja, jemand ist unhöflich.
Ja.
Ist irgendwie unhöflich oder genau, ist nicht motiviert oder irgendwie ja, so. Genau.
Was macht eigentlich Setting aus?
Vieles. Die Frage ist immer, inwiefern können wir das Setting von Gesprächssituationen in der sozialen Arbeit beeinflussen. Also es ist ja auch nicht immer gleich. Oder es gibt ganz, ganz grosse Bandbreite an Settings, von sehr strukturierten Settings, wo jetzt wie du und ich, wir sitzen uns gegenüber an einem Tisch, wir haben einen Termin vereinbart heute für das Gespräch, das wir führen. Man kann sich darauf vorbereiten etc. versus Gespräche, die zwischen Tür und Angel stattfinden, in einer Wohnsituation oder in einer Arbeitssituation etc. oder in einer zufällig entstandenen Situation, in einem eher aufsuchenden Bereich von der sozialen Arbeit zum Beispiel. Und ja, ich meine, das Setting kann natürlich positiv oder negativ auf Gesprächssituationen wirken und dort, wo man es beeinflussen kann, macht es sicher Sinn, dass man auch einen Gedanken dorthin verschwendet, also wie ordnen wir uns an, dass es vielleicht möglichst angenehm ist, über eine Situation zu sprechen oder auch was für Hilfsmittel muss ich allenfalls bereitstellen, also Visualisierungen, gerade in Situationen, wo vielleicht eine sprachliche Verständigung auch schwierig ist. Inwiefern habe ich auch Spielräume oder Flexibilität, um vielleicht zu ein bisschen kreativere Möglichkeiten zu greifen? Also kann ich einmal mit jemandem im Laufen ein Gespräch führen zum Beispiel, weil das vielleicht einfacher geht, über gewisse Themen zu reden, als wenn wir uns so vis-à-vis sitzen. Sind noch andere Personen beteiligt am Gespräch?
Also nur schon das, oder? Dass man während dem Laufen schaut man in die gleiche Richtung, oder? Das ist ja schon ein grosser Unterschied, wie wenn man sich gegenüber, also so das Konfrontative gegenüber hockt, so gerade wenn man so noch an Machtverhältnis denkt.
Mhm.
Aber dann wiederum beim Laufen kannst du keine Aufstellung machen mit irgendwie mit Tierli oder Figürli oder so, oder kannst nichts aufschreiben. Ja.
Genau, ich glaube wichtig ist, dass man dort, wo man kann, ein Setting beeinflussen oder ein Setting auch vorbereiten kann, dass man sich gut überlegt, was ist mein Auftrag, was ist das Ziel des Gesprächs und was für Settingsbedingungen bedingt der Auftrag eben vielleicht auch. Eben, muss ich können dokumentieren, muss ich können aufschreiben etc. Oder wo habe ich eben auch die Flexibilität, um das ein bisschen anders zu gestalten oder vielleicht auch ja, direkt auf Wünsche oder auf Bedürfnisse, Settings-spezifische von meinem Gegenüber eingehen. Und dort, wo ich keinen Spielraum habe oder wo ich vielleicht auch Gespräche führe in einem Setting, wo überhaupt nicht ideal sind. Also ich habe es auch schon erlebt, dass ich ein Gespräch geführt habe, das sehr hilfreich gewesen wäre. Wir hätten irgendwie einen ruhigen Ort, einen ruhigen Raum gehabt. Und das, was zur Verfügung gestanden ist, das ruhigste, ist eigentlich ein Stegenhaus gewesen von irgendeinem Arbeitsbetrieb.
Mhm.
Und dann ist einfach wichtig, dass ich das wie auch thematisiere im Gespräch. Also, dass ich dann auch sage, dass das Setting nicht ideal ist oder dass ich aus gewissen Gründen jetzt halt gleich mich für ein Setting entschieden habe, das ein bisschen weniger locker ist oder wo je nachdem auch ja, nicht ganz angenehm ist, aber ich eben zum Beispiel muss dokumentieren etc.
Ja. Sind wir wieder bei der Transparenz, oder? Wo auch die Beziehung ausmacht.
Mhm.
Und Jetzt nimmt es mich eigentlich doch noch Wunder, ob denn du ein Lieblings... Du hast gesagt, hast vorher so ein bisschen angetönt, ja, eben, die Studierenden wollen gerne Techniken, oder? Oder wie so Formeln, wie man perfekt Gesprächsführung kann machen oder kann kommunizieren, kann interagieren. Und das gibt es in dem Sinn ja nicht für jede Situation. Würde mich aber gleich noch wundern, was denn so deine Lieblingstechnik ist.
Ja, ich antworte gerne nachher auf diese Frage, aber vielleicht kann ich nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, eben so der Wunsch nach diesen perfekten Techniken. Ich glaube, was eben ganz wichtig ist, ist wirklich so ein bisschen die Kontextsensibilität, wo dann ja eben auch so eine Beziehungsgestaltung auch drin hineingehört. Und ich könnte da vielleicht noch ein Zitat anfügen von Viktor Meier, wo aus der Verhaltenstherapie kommt oder auf die Verhaltenstherapie gekommen ist, wo es so wie so eine Aussage gibt, du wirst mit einem, jetzt in seinem Fall oder in dem Originalaussage redet er von Patient rein, weil er natürlich therapeutisch gearbeitet hat. Du kommst in dem Sinne in so einem Prozess weiter mit einer guten Beziehungsgestaltung und miserablen Techniken als mit hervorragenden Techniken und einer miserablen Beziehungsgestaltung. Also das vielleicht wie einfach nochmal so ein bisschen reingeschoben, dass eben die Kontextsensibilität und das situative Eingehen effektiv wichtig ist. Und wenn wir jetzt aber zurückgehen zu Techniken, weil das ja eben zum Teil sehr interessiert oder sehr, man das ja auch gerne irgendwie die Hand überkommt, dann ist etwas, was ich wie auch gerne im Unterricht anbringe, weil ich glaube, es ist zugänglich, es ist etwas, was wir wie schnell oder in vielen Situationen in der sozialen Arbeit auch können anwenden und brauchen, sind so ganzen Haufen Fragetechniken oder Möglichkeiten, wo sie sich der lösungsorientierten Gesprächsführung vielleicht können zuordnen lassen. Mhm. Und Skalierungsfragen sind so etwas, wo man sehr gut einsetzen kann. Skalierungsfragen, wo wir das Gegenüber einladen, sich irgendwie zu positionieren innerhalb eben von dieser Skala, ermöglichen uns eigentlich dann im Anschluss zu fragen, und was wäre jetzt anders, wenn du jetzt bei einem 10 wärst oder wenn du bei einem 6 wärst? Also was müsste sich verändern? Wo können wir in eine Handlung, dass sich das gegen unten verschiebt? Ein weiteres Beispiel könnte zum Beispiel Wunderfragen sein, wo, wenn mit einem Jugendlichen oder einem Kind redest, der Schwierigkeiten hat in der Schule oder die Schulsituation belastend ist und man wie könnte fragen, wenn du jetzt morgen würdest aufstehen und du würdest dich freuen, um in die Schule zu gehen. Oder du fändest es, würdest positiv irgendwie auf diesen Schultag. Was wäre anders an diesem Tag? Wer wäre vielleicht nicht rum? Oder wie würde der Tag, wann würde der Tag anfangen? Wie würde der Tag anfangen? Und so. Das hilft einem einmal, dann so am eigentlichen Thema auf die Spur zu kommen. Mhm. Was noch wichtig ist, die meisten Fragetechniken oder andere Techniken haben wie auch ihren Bereich, wo sie sehr legitim sind und sehr gut anwendbar sind und haben aber oft auch ihre Limitationen. Oder jetzt gerade der ganze Bereich von der lösungsorientierten Gesprächsführung eignet sich in gewissen Fällen auch nicht, wenn gewisse Traumatisierungen vorliegen zum Beispiel oder in akuten Krisensituationen. Das ist wichtig, dass man eigentlich vor allem im Umgang mit methodischen Ansätzen oder Techniken, die aus diesen Ansätzen rauskommen, dass man dort immer schaut, was ist der Bereich, wo es eben sinnvoll ist, das einzusetzen und wo stoßen wir aber mit dem Ansatz auch an Grenzen oder braucht es etwas anderes. Mhm.
Was denkst du denn, was ist die Zukunft mit KI in der professionellen Interaktion und Kommunikation? Mhm.
Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass KI ganz viele Chancen bietet, so auf die Art und Weise, wie wir eben Gesprächsführungskompetenzen können trainieren, also eben so Simulationstrainings machen, beispielsweise mit eben dann nicht Adressatinnen. Du hast vorher gesagt, wir üben an den Adressatinnen, aber eben dann vielleicht nicht mit Adressatinnen, die reell vor uns sind. Mit Feedback-Tools, Gesprächsanalyse etc. In diesem Bereich, glaube ich, bietet KI ganz viele Chancen. Ich denke, Risiken bietet es wie dort, wo dann Standardisierungen oder wo man meint, man kann jetzt durch Standardisierungen eben irgendwie bessere Gespräche führen oder wo dann auch vielleicht gewisse Stereotypen noch ein bisschen untermauert werden, oder weil man ja KI zum Beispiel trainiert mit irgendwie gewissen Merkmalen. Und dort, wo man eben nachher aus standardisierten Verfahren heraus irgendwie die Beziehungstiefe oder die Beziehungswichtigkeit vernachlässigen. Oder das, glaube ich, das wären dann vielleicht eher solche Risiken. Also, kurz gesagt, glaube ich, KI im Sinne der sozialen Arbeit bietet die vor allem Chancen eben so in, oder wird die vor allem Trainingsmöglichkeiten verändern, nicht aber so den Kern von der professionellen Gesprächsführung.
Da mache ich vielleicht den Gap zu der Qualität von menschlicher Interaktion und Kommunikation, oder? Was macht denn die Qualität aus? Oder wie kann man sicherstellen, dass man hochqualitativ kann interagieren und kommunizieren? Vielleicht auch nicht nur als Individuum oder als arbeitnehmende, sozial arbeitende Person, sondern halt auch als Institution, die einen Anspruch hat.
Um mich trainieren, um mich weiterbringen, um vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten, die ich habe, in der Art und Weise, wie ich durch das Gespräch führe oder wo ich wichtige Ankerpunkte erkenne, um eben ein Gespräch strukturieren etc. Um das zu trainieren, glaube ich, bietet KI eben ganz viele Möglichkeiten, wie du das beispielhaft auch erwähnt hast. Ich glaube, was schwieriger ist, eben ist so das Thema von der professionellen Haltung. Also ich muss ja trotzdem dann im Gespräch eben, rede ich dann mit dir und du hast wieder eben die Expertise auf dein Erleben und auf deine Lebenswelt, auf deine Situation und die muss ich situativ abholen, oder? Das kann ich irgendwie wenig nach einem standardisierten Vorgehen machen oder einholen. Also der Moment, der braucht's oder der bleibt wie gleich wichtig. Und das andere Thema, das du ansprichst, ist wahrscheinlich wie so ein bisschen die Verantwortung von der Weiterentwicklung von meiner Gesprächsführungskompetenz. Also liegen die einfach bei mir als Fachperson, dass ich mich weiterbilde individuell, dass ich vielleicht noch Spezialisierungen vornehme und gewisse gesprächsführungsmethodische Ansätze und ihre Techniken genauer kennenlerne, versus was für eine Verantwortung hat die Organisation. Ist das noch so...
Ja, aber vielleicht nicht nur Verantwortung. Also, weißt, ich denke da an ganz viele andere Prozesse. Also, heutzutage wird man ja überschwemmt mit irgendwelchen Feedback-E-Mails und hey, kannst du noch eine Bewertung abgeben und so weiter. Passiert das in der sozialen Arbeit auch?
Ich befürchte, dass es, ich kann da keine ganz gesicherte Antwort geben. Meine Einschätzung oder meine Vermutung wäre, dass das zu wenig passiert, dass wir zu wenig oft eigentlich unsere Gesprächsgegenüber, unsere Adressatinnen einbeziehen und fragen, wie sie denn das erlebt haben, wie sie Gesprächssituationen erleben. Also einerseits mich individuell als Fachperson, wie ich das gemacht habe, aber vielleicht auch den ganzen Rahmen oder eben Setting. Wir haben vorhin über Setting geredet. Setting, unter dem dann eben die Gespräche stattfinden. Und eine zweite Vermutung von mir wäre, ist, dass an diesen Ort, wo das abgeholt wird oder systematisch abgeholt wird, eben über klassische Formen, wie einen Fragebogen oder Feedbackformular, dass das manchmal auch relativ hochschwellige Formen von Feedbackinstrumenten sind. Oder dass es da vielleicht eben auch andere etablierte Formen bräuchte und vielleicht noch das Potenzial würde bestehen in Gefäße, wo man eben wirklich auch die Metakommunikation leben kann. Also die Kommunikation über die Kommunikation.
Mhm. Ich habe keine Fragen mehr, Daniela. Hast du noch irgendetwas, wo du das Gefühl hast, hey, das ist jetzt zu kurz gekommen, das möchte ich gerne noch sagen? Oder möchtest du gerne Feierabend machen? Das ist beides möglich.
Ich glaube, was immer spannend ist oder was alle auch mal so ein bisschen mitnehmen können, das ist dort, wo ich mit den Studierenden einmal anfange, ganz am Anfang vom Modul, ist mal überlegen, was ist eigentlich mein Menschenbild? Was habe ich so für eine Idee von, wie Menschen funktionieren und wie sich Menschen entwickeln? Oder eben, was habe ich eigentlich für ein Menschenbild? Und inwiefern zeigt sich das Menschenbild nachher in meiner Haltung und inwiefern zeigt sich die Haltung in der Art und Weise, wie ich mit unterschiedlichen Menschen reden. Und ich glaube, das ist ganz spannend, das einfach so für sich einmal zu überlegen, egal ob man jetzt das in der Rolle als professionelle Sozialarbeitende oder auch als Privatperson sich so einmal überlegt und dann vielleicht als Fachperson von der sozialen Arbeit dann auch noch so den Schritt kann machen, inwiefern gelingt uns also das Menschenbild, das wir als Institution haben, wo wir die Leitbilder verankert haben, eigentlich dann auch in diesen kommunikativen Settings oder in diesen Gesprächen, die wir führen im Rahmen von unserem Auftrag. Also inwiefern passt das zusammen? Oder wo gibt es da allenfalls Spannungs- und darum vielleicht auch Entwicklungsfelder?
Danke, Daniela. Es war auch spannend, um mit dir zu reden. Und ich finde, das ist nach wie vor einfach so ein wichtiges und spannendes Thema. Kann man nie genug darüber erfahren. Vielleicht müssen wir dann bald mal einen Teil 2 machen.
Ja.
Genau.
Danke dir.
Und dann wünsche ich Ihnen, liebe HörerInnen, ganz eine gute Zeit und bis bald bei unserem nächsten Podcast, der bald wird erscheinen. Wenn Sie unseren Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie doch das jetzt. Und wenn Sie einen Input oder eine Frage haben, dann können Sie die gerade ins Kommentarfeld schreiben oder ein Mail machen an kommunikation.sozialearbeit@zhaw.ch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.